Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zum, ich weiß nicht wievielten, Suhrkamp Verlagsmontag hier in der Glettmarkstraße. Ich habe hier ausgeführt, warum ich aufgehört habe zu zählen. Ich habe mir auch abgewöhnt, das hatte ich schon angekündigt, Einleitungen jedweder elscher Art möglichst zu vermeiden. Ist mir fast gelungen heute Abend. Allerdings gibt es zwei Sachen, die vielleicht erwähnt gehören. Zum einen, dass Frau Poschmann heute Abend da ist, ist eine große Ehre. Und wir müssen uns dann ehrenhalber, und ich hoffe, Sie gutieren das zum Beispiel durch Klatschen, dass Frau Poschmann einen Tag nach ihrem Geburtstag hier nach Frankfurt gekommen ist. Man hätte auch anderes machen können am Geburtstag und so. Das Zweite ist, der Deutsche Buchpreis ist leider an dem Roman, den Frau Poschmann vorstellen wird, vorbeigegangen. Ich will nicht in dieser Wunde rühren, auch kein Salz reinstreuen, sondern nur sagen, es war eine Fehlerentscheidung der Jury, aber damit muss man leben. Der dritte Punkt, Frau Poschmann hat zwei Verleger. Der eine ist am Anfang der Verleger der Frankfurter Verlagsanstalt gewesen. Der zweite ist Frau Unseld. Und damit bin ich ruhig und übergebe Ihnen das Wort. Ja.
Vielen Dank, Herr Fellinger. Schönen guten Abend. Also selbstverständlich ist es für mich eine große Ehre, dass ich hier in die Villa eingeladen bin, zur Lesung, um meinen Roman vorzustellen. In diesem Buch, Die Sonnenposition, geht es um den Psychiater Altfried Janich, das ist der Ich-Erzähler, ein Rheinländer. Und Altfried Janich findet nach der Wiedervereinigung eine Stelle in den neuen Bundesländern. Er arbeitet dort auch in einer Psychiatrie, die in einem alten Schloss angesiedelt ist, dem sogenannten Ostschloss. Dieses Schloss stammt aus Barockzeiten und ist lange nicht renoviert worden und entsprechend in einem entsprechenden Zustand. Und also mein Ich-Erzähler, also er berichtet teils in Kapiteln, das ist immer so abwechselnd, über seine Situation an diesem neuen Arbeitsplatz im Schloss und dann gibt es Rückblenden auf sein früheres Leben, retrospektiv. Und das Ganze, dieser Roman, also er hat eine Handlung, die erzähle ich auch gleich noch im nach dem ersten Teil. Wichtig für die Struktur ist aber, dass das Buch ein Motivnetz hat. Es gibt verschiedene Motivketten, Bildketten, die das Ganze im Grunde strukturell zusammenhalten und man kann dabei dann verschiedene Pfade verfolgen, die ja praktisch die Handlung ein wenig unterlaufen und eine zweite Ebene bilden. Zum Beispiel, das Buch heißt ja Die Sonnenposition, gibt es so ein Motiv, Strang, die Sonne, der goldene Ball, die Kugel, die Orange, die Pomeranze. Und das Ganze wird dadurch zusammengehalten, dass der Ich-Erzähler sich teilweise für eine Sonne, teilweise auch für eine Pomeranze hält. Und ich wollte heute, weil wir jetzt Dezember haben, den Weihnachtspfad in dem Buch verfolgen und Teile aus drei Kapiteln vorlesen, die alle ein wenig mit diesem Thema Weihnachten zu tun haben. Das erste ist der Prolog, der heißt Sol Invictus, die unbesiegbare Sonne. Ein Kapitel heißt Doppelsonnen und ein Kapitel heißt Doppelgängergeschenke. Also Sie sehen da schon so eine gewisse Ähnlichkeit. Die unbesiegbare Sonne, Sol Invictus, war der römische Sonnengott, der Gottkaiser im alten Rom. Und diese Position hat dann das Christentum, wie Sie vielleicht wissen, später mit Christus besetzt. Und das Weihnachtsfest ist quasi die Geburt des neuen Sol Invictus. Und ja, mit diesem Prolog, mit dem fange ich jetzt an, der zeigt meinen Erzähler Alfred Janich und an seinem neuen Arbeitsplatz und beschreibt ein bisschen diese Räumlichkeiten. Sol Invictus. Die Sonne bröckelt. Wenn im Speisesaal Betrieb herrscht, versetzen die schweren Schritte alles in Schwingung und von der Decke fällt Stuck. Aus der Sonnenmitte hängt das Kabel für den Kronleuchter, ein Modell aus DDR-Zeiten. Messingstäbe spreizen sich von einer Mittelachse, an den Enden verdecken Milchglastrichter die Glühbirnen bis auf die Kuppe. Sie sind geformt wie kleine Füllhörner, die Strahlen aussenden, Sonnenimitate. Die Stucksonne darüber ist nur noch halb vorhanden. Bei jeder Mahlzeit rieseln Gipsteile herab. Einmal fiel ein Placken einem Patienten in die Suppe. Seitdem hat man die Tische umgestellt und der Platz in der Mitte ist frei. Nach jedem Essen liegen dort weiße Stückchen auf dem Linoleumboden. Ein feiner Puder, manchmal größere Brocken. Nach jedem Essen wird der Raum gewischt. Formlose graue Putzlappen trocknen auf den Heizkörpern. Ein verlöschendes, alles auslöschendes Grau, das jahrelang den Staub geschluckt hat, ihn beständig weiter schluckt, nur in den Pausen schlapp und feucht über der Heizung hängt. Neben den ausgebreiteten Lappen erheben sich auf den weiß lackierten Rippen metallene Pflanzenreliefs, altertümlich elegante Ranken, an denen sich Schwebstoffe ablagern, sodass ihnen der festsitzende Schmutz eine fast schon wieder edle Schattierung und Tiefe verleiht. Harte Akanthusgirlanden, schwer zu reinigen. Es bedürfte eines Dienstmädchens, das täglich mit einem Federwedel zwischen die Rippen fährt, Flaumteile fliegen lässt oder mit einer jener kunststoffborstigen Stangen stochert, die aussehen wie vergrößerte Flaschenreiniger, in Neonfarben leuchtend, kirmeshaft und in ihrer Sterilität vielleicht passender für eine Einrichtung wie die unsere. Das Schloss ist unbedeutend und heruntergekommen. Kein königliches, ein gräfliches Anwesen. Für eine D-Mark stand es eine Weile zum Verkauf. Als sich kein privater Investor fand, hat das Land hier eine Heil- und Pflegeanstalt eingerichtet. Notdürftig vorerst, mit der endlosen Verzögerung und plötzlichen Hektik bürokratischer Beschlüsse sind wir hier eingezogen in ein stark renovierungsbedürftiges Gebäude. Mit der Sanierung, die eine akribische Restaurierung sein wird, kann erst begonnen werden, wenn die Fördergelder bewilligt sind. Bis dahin besitzt die Anlage den Charme eines Spukschlosses, verwildert, eingesponnen, verwunschen. Wer von den Bewohnern aus dem Westen kommt wie ich, mag von der Romantik schwärmen, den filmreifen Kulissen, der sichtbaren Vergangenheit, welche bei uns ja nach Kräften bereinigt ist, zu glatt wiederhergestellt oder gänzlich getilgt wurde. Wer von den Bewohnern aus dem Westen kommt wie ich, hat sein Glück in der Umbruchssituation gemacht, denn in den neuen Bundesländern waren plötzlich Stellen frei. Im Ostteil des Landes war es die Regel, die verfügbaren Schlösser, Herrenhäuser, Burgen, die gräflichen Jagdsitze zu Sanatorien, Nervenkliniken, Altenheimen und Gefängnissen umzunutzen. Auch im Westteil werden Barockpaläste und Klostergebäude von sogenannten Insassen bewohnt, weil es praktisch ist, weil man die Leute unterbringen muss, weil das Gebäude sonst leer stünde. Im Ostteil ist man nicht nur aus praktischen Erwägungen so verfahren, sondern aus Prinzip. Das Hohe sollte niedrig werden, das Feudale proletarisch, das Schöne banal, das Vornehme allgemein verfügbar. Unser Schloss hat im Zweiten Weltkrieg als Lazarett gedient, dann als Unterkunft für Zwangsarbeiter, als Materiallager, als Chemielabor. Jetzt ist es Teil der psychiatrischen Kliniken, die nach der Wende ausgeweitet wurden. Die Zahl der Fälle hat vorerst nicht zugenommen, aber man gesteht den Leuten mehr Platz zu. Sie müssen nicht mehr zu zehnt im Schlafsaal nächtigen. Sie dürfen im Bewusstsein der übrigen Bevölkerung vorkommen. Man gesteht ihnen zu, dass es sie gibt. Die Patienten sind im Nebengebäude im ehemaligen Kavaliershaus untergebracht. Dort sind die Fenster vergittert, die Ausstattung ist schlichter. Im Schloss befinden sich die Aufenthaltsräume und Behandlungszimmer. Hier wohnen die Ärzte. Und aus der ehemaligen Empfangshalle hat man eine Turnhalle gemacht. Viele der Patienten pflegen nervtötende Gewohnheiten oder nehmen sie augenblicklich an, sobald sie hier einquartiert werden. Sie kratzen mit den Fingernägeln nach und nach den Lack von den Fensterrahmen. Sie zerschaben das Linoleum, weil sie auf ihrem Stuhl, festgeklammert am Sitz, langsam und hartnäckig den ganzen Tag von einem Ende ihres Zimmers zum anderen reiten. Was der Zahn der Zeit in langen Jahren abnagt, schaffen sie in wenigen Monaten. Sie beschleunigen den Verfall, als hätte sich die Macht der Zeit in ihnen konzentriert, als besäßen sie mehrere Leben auf einmal, die miteinander um einen Ausweg aus dem engen Körper ringen, als bräche die Energie der Zerrüttung, die sonst kaum merklich ihr stetiges Werk verrichtet, immer wieder geballt aus ihnen heraus, unbeherrschbar, unsinnig, gegen die Norm. Die Sonne scheint durch die staubigen Fenster in den Speisesaal. Die Falten in den Gesichtern gewinnen an Tiefe. Sie graben sich grauschattige Furchen, die vorher nicht auffielen, als sei das Alter über Nacht eingekehrt und jetzt etwas, das sich unwiderruflich festgesetzt hat. Eine Vergangenheit aus den Körpern nicht mehr herauszukriegen. Unsere Arbeit ist es, mit dem umzugehen, was bei Sonne an den Tag kommt, das Unausweichliche, vor dem wir des Nachts in Träume, Wahngebilde fliehen. Die Patienten blinzeln, wenn ein Strahl sie trifft. Sie kneifen die Augen zu, ducken sich weg. Unsere Aufgabe ist es, mit dem zu operieren, was der Alltag sonst wie eine Wolkenschicht gnädig verdeckt. Die Sonne bringt das dickwandige weiße Geschirr zum Glänzen und sofort zieht Herr P. sein Ärmelbündchen über den Handballen und beginnt, seine Tasse an den Stellen, wo Reflexe funkeln, abzuwischen. Das stumpfe Klicken, mit dem sich die Tassen und Untertassen, der schneidende Sang, mit dem sich Bestecke und Teller berühren. Heilen? Wovon? Vom Aufgang und Untergang der Sonne, vom Licht, das morgens durch die östlichen Fenster auf die Tische fällt, seine unausweichliche Runde macht, abends von Westen kommt, fatalistisch, wachsam, unhintergehbar? Es dreht einmal durch den Saal, beleuchtet die Sprelakartische und die einfache Bestuhlung, die halbblinden Spiegel, die zwischen die Fenster montiert sind und dadurch verwirren, dass man beim Blick in ein und dieselbe Richtung zugleich aus dem Raum hinaus und auch in ihn hineinsieht. Stücke von ausgewucherten Buchsbaumhecken, ungepflegte Rasenflächen, verwilderte Eibenpyramiden. Stücke von Teewagen mit benutztem Anstaltsgeschirr behäuft, die von schlaffen Armen vorübergeschoben werden. Ich liege in meinem Bett im Bereitschaftszimmer. Der Kühlschrank im Korridor rattert, der Boden vibriert. Feine Zuckungen übertragen sich auf das Bettgestell, elektrisieren mich, halten mich wach wie eine Vollmondnacht. Meine Nachttischlampe mit dem Plastikschirm, der Leinwand nachahmt, habe ich angelassen. Mein klösterliches Bett mit seinem hohen, schnitzverzierten Kopfteil, den schweren Sprungfedern, dem Birkenfurnier knarrt, auch wenn ich mich nicht bewege. Eine schwarz lackierte Leiste rahmt es ein, als schliefe ich in meiner eigenen Todesanzeige. Mein Fenster steht offen. Aus dem Nebengebäude schallt der Patientenfernseher durch den Park. Es herrscht die Tendenz, das schlechte Bild durch maximale Lautstärke auszugleichen. Auch ich verfüge über einen alten Schwarz-Weiß-Fernseher, dessen Empfang nicht optimal ist. Er zeigt mehrere Programme gleichzeitig, ein vordergründiges, durch das Schatten Silhouetten Unschärfen huschen. Die hintergründigen, die manchmal deutlicher werden und den Rest unkenntlich machen. Oft schlagen die Patienten deswegen Lärm. Immer wieder wird der Zivildienstleistende aufs Dach geschickt, um die Antenne zu verstellen und das Bild zu regulieren. Die Verbesserungen sind minimal, aber die Patienten beruhigen sich für eine Weile. Sie haben das Gefühl, dass man sich für sie einsetzt, sich um sie bemüht, dass etwas geschieht. Die Nächte unterscheiden sich durch die Träume, die Tage sind gleich. Nichts hat sich verändert, schon ist wieder Nacht. Ich ziehe mir die Schuhe an und hänge mir den Arztkittel über den Schlafanzug. Nachts stehe ich mindestens einmal auf und geistere durch die verlassenen Säle. Ich schalte die Lampen an und aus, ich setze die Füße vorsichtig auf, um kein Geräusch zu verursachen. Eine peinigende Unruhe treibt mich um, als müsse ich der Versehrtheit nachgehen, die sich in diesen Räumen hält. Eine Versehrtheit, die ich nicht fassen kann, die zu fassen ich aber, seit ich hier bin, für meine Aufgabe halte. Der Kristalllüster in der Bibliothek ist eines der wenigen beweglichen Inventarstücke, die die Kriege, Besatzungen, Plünderungen, Ausverkäufe unbeschadet überstanden haben. Die Vasensammlung ist erst später hierhin umgelagert und vergessen worden. Die schlosseigenen wertvollen Möbelstücke, Polsterstühle, Rokoko-Anrichten, Marmortischchen, Intarsienschränke befinden sich in Russland. Ich imaginiere allnächtlich die fehlenden Teile. Es fühlt sich fade und falsch an, es entwertet die Dinge, die da sind. Ich mache die Runde, ich kehre in mein Zimmer zurück, hänge den Kittel an den Haken auf dem Türblatt, stelle die Schuhe unter das Bett, lege mich wieder hin. Beständig hängt hier ein Pilzgeruch in der Luft. Man hat es bisher vermieden, die Tapeten abzureißen, um zu kontrollieren, ob sich dahinter Schimmel gebildet hat. Man kann sie nicht einfach ersetzen, man müsste sie abnehmen und restaurieren. Der pilzige Geruch verwandelt sich im Mund in einen modrigen Geschmack. Und es scheint, als zerfalle das Schloss in meiner Mundhöhle, als zerfalle es, je mehr ich davon spreche, immer weiter, rieselnder Putz, Sonnentrümmer, Gipspulver. Ich knirsche nachts mit den Zähnen, ich schlafe schlecht. Draußen geht die Sonne auf und unter, im Schloss verfallen die Kränze und Kreise. Die Stuckrosetten schwinden, das Deckengemälde Aurora verrottet, in die strahlig angelegten Achsen im Park frisst sich Gras. Draußen geht die Sonne auf und unter, während all unsere Nachahmungen nicht von Dauer sind. Gescheiterte Sonnen, untergegangene Sonnen, überall im Schloss sammeln sich die irdischen Reste, verdüsterte Sonnen aus grau gefasstem Lindenholz über den Eingängen zum Speisesaal, Türklinken, die einmal vergoldet waren und jetzt ermattet sind, abgegriffene Sonnen, blind gewordene Sonnen, vor allem aber die angelaufenen Sonnenkopien in der muffigen Anstaltskapelle, sie umgeben die Kanzel und sind fast schwarz vor dem Ruß in der Luft, dem feuchten Atem, der sich als düstere menschliche Schicht über den Glanz legt, das Feuer dämpft, es so weit verdunkelt, dass man sehenden Auges hineinblicken kann, ohne also Schaden zu nehmen, aber wohl auch ohne entzündet zu sein. Sonnenschiffe, Sonnenbrocken, Barocksonnen. Ihre gefilterten Strahlen um den Altar, ihre Schattenstrahlen, die aus imaginären Wolken brechen. Den Staub, der gemeinhin in ihnen tanzt, haben sie auf ihre Oberfläche gezogen und sich mit ihm bedeckt. Eine weiche, graue Bemäntelung, um sich dem Irdischen so weit wie möglich anzugleichen. Draußen geht die Sonne auf und unter. Wo ist draußen, frage ich mich, wenn ich nach dem Dienst müde das Gelände verlasse. Am Giebel des Torhauses bewacht ein steinernes Auge Gottes in seinem Dreieck meine Ein- und Ausfahrten. Oft weiß ich selbst nicht, ob ich mich als Arzt oder als Patient hier aufhalte. So geht es allen hier, nehme ich an. Die Unterschiede verwischen, wenn man feststellen muss, dass nur der Status, den man einnimmt, die Macht, über die man verfügt, das Bild einer gefestigten Persönlichkeit hervorbringt und dass es einer rätselhaften Vorsehung zu verdanken ist, dass ich den weißen Kittel trage und die anderen nicht. Ich erzähle von der Sonnenwarte aus. Allsehendes Auge des Arztes. Eine Position der Ferne, des generellen Überblicks. Ich behellige die Dinge mit meiner gleichmäßigen Aufmerksamkeit. Und doch entgeht mir mindestens die Hälfte, die Nachtseite, die Stellen, auf die der Schatten fällt. Das Interessante dabei ist die Hälfte, die im Dunkeln bleibt. Die Sonne bescheint nur die Oberfläche, und was sie sieht, ist nicht unbedingt das Entscheidende. Nicht das, worauf es ankommt. Nicht das, was eine Geschichte vorantreibt. Dass sich die Körper vermischen, dass Intimität stattfindet, Auslöschung, Liebe und Hass. Ein sonnenhafter Erzähler, rundlich gebaut, sonnigen Gemüts, der sich erlaubt, sich gegebenenfalls auch künstlicher Beleuchtung zu bedienen, mit Straßenlaternen zu operieren, Taschenlampen, Scheinwerfern, der Durchleuchtung anstrebt und doch Acht geben muss, dass ihm das Objekt seines Interesses dabei nicht abhanden kommt. Wer des Nachts in ein Gebüsch leuchtet, scheucht Tiere auf und spielt ihnen Tag vor, er wird sie nie schlafend erwischen. Schatten lässt sich nur ableiten. Schatten ist da, wohin mein Blick nicht fällt. Dennoch weiß ich um ihn, denn das Licht entsteht aus der Finsternis. Das war der Prolog. Der Roman setzt jetzt im Folgenden mit einem Kapitel 1 nach dem Prolog ein, mit dem dann die sogenannte Handlung beginnt. Und zwar geht mein Erzähler Altfried Janich zur Beerdigung seines Freundes Odilo. Sein Jugendfreund Odilo war Biologe, er war mit Biolumineszenz, mit leuchtenden Lebewesen, Leuchtquallen, leuchtenden Mäusen, Glühwürmchen und so weiter, beruflich beschäftigt und durch einen rätselhaften Autounfall, bei dem merkwürdigerweise er, der sich eben beruflich mit diesem Leuchtphänomen, mit Licht beschäftigt hat, nachts ohne Licht mit dem Auto gefahren ist und dabei ist er zu Tode gekommen. Und auf diese Beerdigung geht nun mein Psychiater und trifft dort zu seiner Überraschung seine Schwester Mila und steht dadurch ein wenig unter Schock, weil er eben feststellen muss bei dieser Gelegenheit, dass seine eigene Schwester offenbar zu seinem besten Freund eine Beziehung unterhalten hat, von der er nicht das Geringste wusste. Und dadurch wird ihm, seine Vergangenheit ein bisschen fragwürdig, weil ihm deutlich wird, es gibt da einige dunkle Stellen, einige Punkte, über die er offenbar nichts wusste, aus dem Leben seines Freundes, aus dem Leben seiner Schwester, eben auch sein eigenes Leben betreffend. Und er beginnt dann damit, das Leben seines Freundes nochmal Revue passieren zu lassen. Das macht man ja auch üblicherweise, wenn man eines Toten gedenkt, und erinnert sich aber auch an seine eigene Vergangenheit, an Situationen mit seiner Schwester, auch an die eigene Familiengeschichte, ein vertriebenes Schicksal, bei dem es auch verschiedene Todesfälle gab. Und ich lese jetzt ein Kapitel vor mit dem Titel Doppelsonnen. Da geht es um den Jahreswechsel, den Altfried, also mit seinem Freund Odilo gemeinsam verbracht hat, eine der letzten Tage, die sie zusammen verbracht haben. Doppelsonnen. Der Den Silvesterabend verbrachte ich im Vorgarten seines Elternhauses. Die Laterne auf dem Ziegelpfosten am Gartentor brannte, die Mauerkrone war dünn mit Schnee bedeckt. Seine Mutter hatte sich unwohl gefühlt und sich früh hingelegt. Odilo mochte das vorausgesehen haben. Er rief mich ein paar Tage vorher an, ob ich den Jahreswechsel mit ihm feiern wolle. Er würde sich über meine Gesellschaft freuen. Vielleicht muss ich an dieser Stelle noch vorausschicken, Odilo ist zwar schon erwachsen, lebt aber noch mit seiner Mutter zusammen. Der Vater ist gestorben, er lebt mit seiner Mutter und ist insgesamt ein etwas weltabgewandter, etwas arroganter Typ, der eigentlich für die alltäglichen Dinge nicht so sehr einen Sinn hat. Und jetzt hier in diesem Kapitel entdeckt er auf einmal sein Herz für die Freuden des Silvesterfestes. Also, er rief mich ein paar Tage vorher an, ob ich den Jahreswechsel mit ihm feiern wolle. Er würde sich über meine Gesellschaft freuen. Ich hatte andere Pläne gehabt, aber ich sagte alles ab, packte die Feuerwerkskörper, die ich schon besorgt hatte, in den Kofferraum und fuhr gegen Abend zu ihm. Ich trug eine Pelzmütze mit Ohrenklappen und einen Wollmantel von meinem Vater. Ich errichtete an der Gartenmauer eine Abschussrampe und noch bevor ich klingelte, testete ich die erste Rakete. Er riss voller Ingrimm die Haustür auf, dann sah er, dass ich es war. Ich lächelte breit unter meiner Mütze, warf die Feuerwerkspackungen auf den Teppich im Windfang und achtete peinlich darauf, dass sie nicht mit dem Schneematsch in Berührung kamen, den ich unter den Schuhen hereintrug. Ein steifer Abend bei Champagner und klassischer Musik. Ich hätte andere Aktivitäten vorgezogen. Man konnte mit Odilo jederzeit tiefschürfende Gespräche führen, aber er war nicht gerade ein Freund, mit dem man Spaß hatte. Wir saßen vor unseren Gläsern und beobachteten, wie die Bläschen hochstiegen. Die Musik lief gedämpft, damit seine Mutter nicht aufwachte. Zu meiner Überraschung bekundete er intensives Interesse am Verlauf meines Weihnachtsfestes. Bis dahin hatte er meinen familiären Hintergrund kaum zur Kenntnis genommen. Jetzt wollte er genau wissen, was wir getan hatten, was gegessen, wie wir einander beschenkten. Er fragte auch nach meiner Schwester. Ich erklärte, dass sie die Weihnachtstage nicht bei den Eltern verbracht hatte. Ich ahnte nichts. Alle Weihnachtsabende übereinandergelegt ergeben fast dasselbe Bild. Man sieht im Zeitraffer, wie ich wachse, wie sich die Kleidermode ändert. Man sieht die unterschiedliche Gestalt des Tannenbaums, der üppige Zweige ausbreitet und dann wieder schütter wird. Sieht die armseligen, stumpfen Nadeln mancher Jahre und die prächtig glänzenden anderer. Alle Weihnachtsabende übereinandergelegt ergeben ein Daumenkino, das ein leise bewegtes Motiv zeigt. Systematisch fährt die Fichte ihre Zweige ein und aus, blinken die Kugeln, erst rot, dann gold, dann bunt, dann wieder rot. Und für einen Moment brennen die Kerzen reglos elektrisch, während sie kurz darauf zu flackern und zu tropfen beginnen. Hefte mit Weihnachtsliedern klappen auf und zu, wieder auf. Lippen formen sich zu einem O, zu einem Kussansatz, ziehen sich in die Breite. Im Schlussbild sieht man mich zwischen den Eltern und Tante Sidonia. Ich halte die Noten und erstarre in Gesang. Man sieht mich im Schlussbild mit leidenschaftlich offenem Mund. In diesem Jahr fiel meine Schwester aus. Sie hatte andere Verabredungen getroffen und ich musste allein die Kinderrolle übernehmen. Normalerweise sangen wir fünfstimmig Weihnachtslieder, diesmal sangen wir zu viert und wir gaben uns Mühe, einander nicht merken zu lassen, dass meine Schwester nicht dabei war. Mit Freunden unterwegs, hatte Tante Sidonia gezischt und vor Entrüstung überschlug sich ihre Stimme noch Minuten später mitten im Lied. Sie ist erwachsen, wir können ihr keine Vorschriften machen, hatte meine Mutter entschuldigend gemurmelt und vorgeschlagen, meine Schwester wenigstens anzurufen. Aber dann bemerkten wir, dass niemand genau wusste, bei welchen Freunden sie eigentlich war. Kurz darauf rief Mila selbst an, teilte mit, sie hätten die Feier bereits hinter sich, die Geschenke, die Lieder und wir sprachen ein wenig mit ihr über ein neutrales Thema, den Schnee. Ausnahmsweise hat es in unserer Region über die Feiertage geschneit. Der Schnee lag auf den Fensterbrettern und zog sich mit parabelhaftem Schwung an den Scheiben hoch. Von innen sah man, wie er das Glas an den Rändern eintrübte und nur ein gefiltertes, zauberhaft bläuliches Licht durchließ. Ich ließ mir den Hörer reichen und erinnerte Mila, dass wir früher manchmal Sprühschnee verwendet hatten, um diesen Effekt zu erzielen. Widerliche Plastikkrümel, die aus der Düse stoben und an der Scheibe klebten und sich später nur mit Mühe wieder entfernen ließen. Scheußlicher Kunstschnee, der aber von weitem heimelig wirkte, weil er trotz warmer Räume nicht die Form verlor. Indoor-Schnee, sagte Mila, moderner Unrat, und wir legten rasch auf. Indoor-Schnee. Ich benutzte damals Schablonen, um Sterne auszusparen, durchsichtige, fünfzackige Sterne von einem Strahlenkranz aus weißen Plastikfätzchen umhaucht. Wir lehnten uns bedrückt zurück, mein Vater füllte unsere Gläser nach, wir aßen Weihnachtsgebäck. Wir lungerten im Wohnzimmer in der Sitzgruppe, die ihre Position in all den Jahren nicht im geringsten verändert hatte. Links vom Sofa die Fensterbank mit dem Christstern, den Alpenveilchen und Azaleen, daneben die Terrassentür mit dem Hebel und dem kleinen Knauf. Rechts die geschmückte Blautanne, sehr viel Lametta, silberne Kugeln und eine silbrig aufragende Spitze. Wir tranken Glühpunsch und rieben die knirschenden Kandisbrocken der Printen zwischen den Zähnen, als kauten wir auf Juwelen. Knüppelharte Kräuterprinten, die man in ein heißes Getränk eintauchen musste, um überhaupt hineinbeißen zu können. Aachener Printen, die das Aachen Karls des Großen in sich zu beschließen schienen, die karolingische Pfalzkapelle, auch die romanischen Kirchen des Rheinlandes, die Ottonen, die Kaiserkrone mit ihren goldgefassten, geschliffenen Edelsteinen, den ätherischen Farben, all das aßen wir mit der Hartprinte, und mir kam es vor, als sei sie nur deshalb so hart, um die Zeit besser speichern zu können, und als leiste sie nur deshalb so großen Widerstand, um uns in unserer Lebensmittelmüdigkeit noch einmal an das Glücksversprechen orientalischer Gewürze zu erinnern. Zimtstangen, Gewürznelken, Sternanis, Ingwer, Koriander, schwarzer Pfeffer, Muskatnuss, Pottasche, Hirschhornsalz, Honig und Zitronat, Vanillestange, brauner Rum, ein Fläschchen mit Bittermandelaroma, Kakaopulver und Zuckerguss, Puderzucker, silberne Zuckerperlen, Hagelzucker. Wir aßen das Mittelalter und die Neuzeit, aßen Barock und Aufklärung, Reste alter Handelswege und der Kreuzzüge, aßen die Gepflogenheiten der Jahrhunderte und schließlich eine übersüße Gegenwart, die man zu Weihnachten durch persönlichen Verzehr dem Heiland opferte. Meine Tante nahm zwei Spekulatius aus der Gebäckschale und legte sie vor sich auf die Serviette. Sie deckte die Bildseiten auf, zwei Kärtchen eines Memory-Spiels. Sie hatte einen Elefanten gezogen, dazu einen Müller. Seufzend biss sie in den Elefanten hinein. Gebildbrote, Tronien, aufdecken, zudecken. Meine Tante nippte am Glühpunsch und kaute schweigend, mit inneren Bildern befasst. Aufdecken. Fahrt mit dem Pferdeschlitten zur Christmette. Sidonia in eine Decke gehüllt, ihr Bruder Johannes bis zur Nase unter einem Schaffell, die Mutter ein wollenes Tuch umgebunden, singt. Zudecken. Bei der Großtante seitens der Mutter in Köln, die ihre Söhne beide verloren hat und der Sidonia nichts recht macht. Dort mit Johannes in einem schmalen Bett, Johannes, der sich an ihre Hand klammert und auch im Schlaf nicht loslässt. Aufdecken. Gänsedaunen werden in ein Oberbett gestopft, Sidonia sitzt neben dem Ofen und isst ein Schmalzbrot, Johannes, noch auf allen Vieren, versteckt sich kichernd, bedeckt sich mit Federn. Zudecken. Soßenpichlers, die Nachbarn linker Hand, die an einem kalten Abend aufbrechen zu Wanderungsbewegungen durch Europa, ein Oberbett im Gepäck. Aufdecken. Der Kölner Pfarrer hat sein Wohnzimmer frisch tapeziert. Als Haushälterin serviert sie ihm und seinen Gästen ihren vielgelobten Schonkaffee. Im Zimmer brannten nur die Kerzen am Baum. Sie ließen die Kugeln und das Lametta funkeln und sie überzogen auch uns mit diesem Funkeln und Flackern. Eine unstete Bewegung glitt über die Gesichter und verschönerte sie, ließ die Augen glänzen, hob die Rundung eines Kinns hervor, vertiefte die Schatten zu etwas Samtigem, das mit der Tiefe des Zimmers verschmolz. Ich sah uns vor der geschmückten Tanne, umhüllt von den glitzernden Partikeln, als seien wir selbst diejenigen, die sie versprühten, hell hervortretende Köpfe, umgeben von schimmerndem Haar, hinter uns lange, lametta-helle Schweife, Erinnerungen, die wir durch Raum und Zeit nachzogen. Von draußen, von der Straße aus, konnte man uns leuchten sehen, Kometen, die sich einmal im Jahr auf ihrer Bahn trafen. »So, so«, sagte Odilo, und es war nicht zu erkennen, ob mein Bericht ihn zufriedengestellt hatte. »Und deine Schwester, wisst ihr denn jetzt, wo sie war?« »Nein«, sagte ich. Das ganze Thema langweilte mich. Kurz vor Mitternacht zogen wir unsere Mäntel an und traten vor das Haus. In der gesamten Straße war niemand zu sehen. Hier lebten vorwiegend ältere Menschen, die um diese Zeit in ihren Sesseln blieben und sich zuprosteten. Wir zündeten die Raketen. Odilo war mit kindlichem Eifer dabei, mit einer verzerrten Freude, als gelänge es ihm zum ersten Mal in seinem Leben zu rebellieren. Ich hielt das Feuerzeug mit technischem Gleichmut an die Zündschnüre, hörte die Kracher detonieren, sah die Raketen explodieren und Funkengarben über den wattigen Himmel sprühen. Ich ging systematisch vor, mit ruhigen, routinierten Bewegungen. Ich fühlte mich ausgesprochen souverän. Odilo war vom Feuerwerk regelrecht ergriffen. Er tänzelte aufgeregt hinter mir, las mir die Anleitungen auf den Verpackungen vor und beaufsichtigte, ob die Zündung erfolgte, ob ich es richtig machte, ob ich das Feuerzeug mit der gebotenen Sorgfalt aufflammen ließ. Er wiegte die langstieligen Raketen im Arm und hielt sie mir eine nach der anderen hin. Er achtete darauf, dass nichts versehentlich in den Schnee geriet. Er stampfte eine Stelle zurecht, auf der wir die Boxen mit den Kugelblitzen aufsetzen konnten, ohne dass für das Pulver hinter der dünnen Kartonwand Gefahr bestand, feucht zu werden. Die Raketen gab er mir jeweils mit einer Verzögerung, als falle es ihm schwer, sich von ihnen zu lösen, als wolle er, an sie geklammert, am liebsten mit ihnen auffahren und mit ihnen am Himmel stehen. Wir hatten Barocksonnen, venezianische Fontänen, Riesenfontänen, römische Lichter, Brillantfächer, Glorien, Wasserfälle in Silber und Gold. Hatten Jupiter- und Marsraketen, bengalische Streichhölzer, Silbertaler, Vesuve, Leuchtkugeln, Phönixe. Die leuchtenden Körper schossen als Mutmaßung in den dunkelgrauen Raum, entfalteten sich in narzisstischem Glanz, sprenkelten die Nacht mit Magnesiumtropfen, drehten Feuerräder, ließen kunstvolle Sekundenwälder wachsen, verschwendeten schnelllebig gleißende, nutzlose Pracht. Odilo erwies sich als dienstbares Geschöpf, kontrollierte meine Arbeit, leistete kleine Handreichungen. Odilo hockte neben mir im Schnee, Schatzsucher, Goldgräber, Revolutionär und verscheuchte die bösen Geister des kommenden Jahres. Odilo, der sich ein Leben lang über proletarische Gebräuche wie den lautstarken Jahreswechsel lustig gemacht hatte, nahm meine Rede von den Dämonen, nahm unser Knall- und Rauchwerk überraschend ernst. Sein Haar schimmerte im geliehenen Glanz rot und grün, er fixierte das Feuerwerk, begab sich mit jeder Rakete in die Luft, konzentrierte sich darauf, wie sie zerglitzerte. Als endlich alles verloschen und die Luft dicker geworden war, schien er auf den Geschmack gekommen. Er warf einen Fieberblick auf das Tribunal unglaubwürdiger Büsche, das das Gartenmäuerchen verdeckte, fixierte hitzig die schneebeladenen Zweige der Tannen, die abgestorbenen Halme eines Ziergrases, die Ziegel, die im Schnee nach Moos und Moder rochen. In seinen Augen glomm plötzlich Lust am Aufruhr. Er verlangte von mir das Feuerzeug, steckte das Ziergras in Brand, das auch brav entflammte. Er kokelte an einem lästig überstehenden Zweig, aber der hing nass und schneeig und entzündete sich nicht. Achtlos wandte er sich ab, dann hing der Zweig in seinem Rücken, dunkel geädert, wie der Flügel der gemeinen Stubenfliege. Odilo senkte sich den Ärmel an und kicherte blöde, und ich hinderte ihn daran, am Nachbarszaun zu zündeln, führte ihn stattdessen zu meinem Wagen, setzte ihn auf den Beifahrersitz und schnallte ihn an. Hatten wir einen lustigen Abend? In der Unterführung kurbelte er das Fenster herab und begann lauthals zu singen. Unterbrach sich: Welche Lieder meine Familie noch mal gesungen hätte am Weihnachtsabend? Keine Lieder, brummte ich unwirsch, Fenster zu, es ist kalt. Und er ernüchterte innerhalb von Sekunden und kurbelte folgsam die Scheibe wieder hoch. Wir kurften eine Weile um das Endenicher Ei. Auf dem Rückweg scherte ich aufs Feld aus und drehte auch hier einige Runden. Ich fuhr keine Kornkreise, sondern eine Unendlichkeitsschleife. Immer noch sprühten einzelne Feuerwerkskörper in die Luft. Das Feld lag im Schwarzpulverdunst. Barocksonnen, sang Odilo vor sich hin, und es war mir unendlich peinlich, dass er mit dem Singen nicht aufhörte. Barocksonnen, sang er, Doppelsonnen, Nebensonnen. Selbstfliegende Felder, wie witzig, guck mal. Die Sonne geht auf, wir sind die Sonne. Als wären wir unschuldig, aber woran? Odilo war betrunkener, als ich gedacht hatte. Doppelsonnen, sang er, zwei Freunde, die umeinander kreisen. Doppelsonnen, eine ist meist kleiner und halb verdeckt. Unsichtbare Sonnen, unrealistische Sonnen, Sonne unterhalb des Horizonts. Nebensonnen, Gegensonnen, die Idee einer Gegensonne gefiel ihm besonders. Parhelion, Scheinsonne, posaunte er in die Nacht. Scheinsonne, Sonnenschein, völlig verrückt. Sundog, prahlte er, Schoßhund der Sonne, und wenn wir diesen entführten, wäre doch unser Sieg über jene schon näher gerückt. Vor seinem Haus öffnete ich den Kofferraum, nahm das Bleigießset heraus, dessen ich mich bei meiner Ankunft vor Mitternacht noch zu sehr geschämt hatte, und buxierte ihn mitsamt dem Set ins Haus. Bleigießen. Ich goss einen Tannenzweig. Er goss eine undefinierbare Masse mit Auswüchsen, die er nicht deuten konnte. Also dieses Buch besteht einerseits, habe ich ja erzählt, aus Rückblenden. In der Gegenwartshandlung spielt es in der Psychiatrie. Es gibt mehrere Ärzte in dieser Klinik. Alfred Janich hat auch eine Chefin und natürlich verschiedene Patienten, die er behandelt. Und das Buch heißt unter anderem »Die Sonnenposition«, weil nicht nur, wie Sie jetzt gehört haben, die Sonne immer mal wieder als Motiv eine Rolle spielt, sondern weil dieser Erzähler Alfred Janich in diesem Schloss qua Arzt praktisch die Sonnenposition für seine Patienten einnimmt, also so eine Art Zentralgestirn bildet, die Patienten um ihn kreisen, sich versuchen an ihm zu orientieren und sie suchen seine Nähe, und er selbst, ein nicht ganz so stabiler Typ, hat oft Schwierigkeiten, sich von den Patienten abzugrenzen, also sie rücken ihm oft näher, als ihm lieb ist. Dennoch, gibt es natürlich Therapiestunden, er behandelt diese Leute, und in das Buch eingestreut sind neben diesen Situationen in der Klinik auch einzelne Fallgeschichten, die Patientenschicksale zeigen, Vorgeschichten dieser Leute. Das Buch, das insgesamt eher kreisend erzählt ist, eher langsam erzählt ist, nicht so sehr linear von A nach B eine straffe Handlung verfolgt. Also dieser Erzählart stehen diese Patientengeschichten, diese Fallgeschichten eigentlich entgegen. Die haben einen etwas anderen Ton und die gehen sozusagen schon linear von einem Anfangspunkt zu einem Endpunkt. Und zwar ist ihnen gemeinsam, dass sie immer leichte Abweichungen von der Norm beschreiben, mit denen so eine Fallgeschichte dann beginnt. Und diese nicht mehr ganz so normalen Verhaltensweisen steigern sich dann immer weiter, bis es dann zur Katastrophe kommt, mehr oder weniger stark. Also es gibt Verhaltensweisen, die als etwas ungewöhnlich auffallen, aber auch wenn sie noch harmlos bleiben, umso misstrauischer betrachtet werden müssen, weil damit dann eine Patientenkarriere oft beginnt. Und von diesen Fallgeschichten lese ich jetzt auch noch eine vor. Das ist unter diesen Geschichten eben die Weihnachtsgeschichte und die heißt Doppelgängergeschenke. Paul Pall saß auf dem Bett und umklammerte den Karton mit der Kaffeemaschine. XXYZ hatte er seine Freundin Anja eingeschärft, auf jeden Fall dieses Modell. Er musterte den Karton noch einmal scharf, studierte zum zigsten Mal den Aufdruck. XXYZ, es stimmte. Nun hing alles davon ab, dass Anja von seinen Vorgaben nicht abwich. Eine Kaffeemaschine zu Weihnachten. Was wünschst du dir, hatte Anja gefragt, und er verschluckte, was er sich wünschte. Zwei Kaffeemaschinen. Sie kannten einander noch nicht lange, sie kannte ihn nicht gut, und so sagte er zögernd, eine Kaffeemaschine. Seither stand er wieder Ängste aus, wie er sie über längere Zeit zu vermeiden gewusst hatte. Sein Atem ging schneller, er schwitzte unter den Armen und im Schritt, er spürte, wie die Farbe aus seinem Gesicht wich und zugleich eine fliegende Hitze rote Flecken malte. Eine Kaffeemaschine, eine einzelne. Was, wenn sie nicht die richtige fand? Nun, er würde die, die er auf dem Schoß hielt, umtauschen können. Dennoch die verheerende Frist bis dahin, die Unruhe, die Zerrissenheit. Er strich über die faserige Kante des Kartons, er streichelte die verkleinerte Abbildung der Maschine, legte seine heiße Wange an die glatte Pappe, die sanft kühlte wie eine Wasserfläche. Wunderbare Kaffeemaschinenvermehrung. Das war es, was er sich jetzt wünschte, dringend wünschte. Andernfalls würde er die ganze Nacht nicht schlafen können. Er kaufte sich alle Gegenstände zweifach. Mindestens zweifach, manchmal dreifach, und bei Unterwäsche und T-Shirts war das Minimum vier Exemplare desselben. Vier Exemplare von Dingen, die schnell verschlissen. Er mochte Socken im Vorratspack und mit Angeboten wie zwei Pullover zum Preis von einem war man ganz auf seiner Linie. Aber entscheidend blieben doch die größeren Anschaffungen. Wenn ein Elektrogerät kaputt ging und damit musste man jederzeit rechnen, hatte er ein identisches Ersatzgerät im Keller. Das unbrauchbar gewordene Gerät kaufte er nach, falls es noch zu haben war, aber mit dem Ersatzgerät konnte er sofort operieren, den Toast toasten, die Wäsche bügeln. Der Tagesablauf war nicht beeinträchtigt. Er stand vom Bett auf, schob die Kaffeemaschine in ihrem Karton in die Plastiktüte des Elektrogeschäftes zurück und trug sie in den Keller. Er deponierte sie auf der Gefriertruhe und nahm eine von zwei länglichen Verpackungen aus dem Regal, die puristisch pappbraun waren. Nur an einem Ende klebte ein kleines Papier mit roten chinesischen Schriftzeichen. Im Wohnzimmer öffnete er den Deckel und zog vorsichtig die grüne, äußerst grüne Wucht heraus. Lange hatte er überlegt, ob er einen Baum aufstellen sollte. Zwei Tannenbäume im Zimmer waren für Anja wohl kaum akzeptabel. Ganz ohne Baum fehlte die Feierlichkeit. Er hatte sich schließlich für die beiden ausklappbaren Plastiktannen entschieden, von denen die eine im Keller ausharren konnte, ohne zu nadeln. Er wand Lichterketten um die Zweige und hängte Kugeln auf. Er deckte im Wohnzimmer den Tisch, Zwei Messer, zwei Gabeln für jeden, Vorspeise, Hauptspeise, für jeden zwei Gläser. Er begann, sich ein wenig zu lockern. Es hatte damit angefangen, dass ihm die Lieblingshose zerriss. Seine Mutter hatte diese Hose weggeworfen und er war wochenlang durch alle Geschäfte geirrt, um die Hose, diese Marke, diese Größe, diesen Schnitt, diese Farbe noch einmal zu finden, aber er hatte eine solche Hose niemals mehr auftreiben können. Von der nächsten Hose, auch wenn er nicht wissen konnte, ob sie in den Rang einer Lieblingshose aufsteigen würde, kaufte er sicherheitshalber gleich zwei. Man ersparte sich viel Rennerei, man ersparte sich viele Enttäuschungen, denn wenn es einmal vorkam, dass man mit einem Produkt wirklich zufrieden war, konnte man davon ausgehen, dass es wie von Geisterhand nach kürzester Zeit aus allen Läden verschwunden sein würde. Auch Bücher. Man verlieh eines und sah es nie wieder. Er hatte zweimal das Geschenk für Anja gekauft, eine Kette mit einem Sternzeichenanhänger. Sie hatte sich eine Kette gewünscht und er war zweimal im Abstand von einigen Tagen in das Juweliergeschäft gegangen, um nicht den Eindruck zu erwecken, mehrere Frauen einfallslos mit derselben Sache zu beglücken. Eine Schmuckschatulle würde er überreichen, die andere in seinem Schreibtisch aufbewahren für den Fall, dass sie die Kette verlegte oder verlor. Solange nichts passierte, brauchte sie vom Vorhandensein der zweiten nicht zu wissen. Umso mehr würde sie sich freuen, wenn der verlorene Schmuck so mühelos wieder auftauchte. Im Hinblick auf dieses Geschenk war er vollkommen ruhig. Sie war Skorpion und er hatte einen hübschen Anhänger mit einem zierlichen und zugleich machtvollen Skorpion gefunden. Seine Freundin kam pünktlich. Sie begann mit dem Essen. Nach dem Essen würde es die Bescherung geben, so war es ausgemacht. Anja hatte die Tüte mit seinem Geschenk im Korridor abgestellt. Er ging mehrfach daran vorbei, während er die Speisen auftrug und immer noch etwas aus der Küche holte, Streichhölzer, Korkenzieher, den Ausgießer für den Wein. Die Größe des Kartons stimmte, das erkannte er erleichtert, trotz der Umhüllung. Der Karton besaß ein besonderes Format, sie musste das richtige Gerät genommen haben. Im Keller wartete der Zwilling, er entspannte sich. Als er die Dessertteller abräumte, brachte Anja das Paket aus dem Korridor. Erst die Bescherung, dann der Kaffee, verlangte sie augenzwinkernd. Ihm wurde plötzlich wieder heiß. Mit zitternden Händen überreichte er die pompös verpackte Schatulle. Schleifen und Flitter und ein goldener Aufkleber des Juweliers, Anja riss alles einfach ab und klappte das Gehäuse auf. »So etwas habe ich schon«, sagte sie.
Dankeschön.